Na, die Krise, viele fragen sich ja, wozu ist diese blöde Krise da? Damit die Politik dauernd sagen kann, wir haben aus dieser Krise gelernt. Wir werden aus der nächsten Krise lernen, tun sie ja immer. Gerade jetzt, na, wo wieder Rettung in irgendeinen Schirm gehebelt werden muss mit Zeug, das gar nicht da ist. Und das war interessant. Da kam ein Finanzexperte und der gesagt hat, ja, 2 Billionen müssen es, aber wenn die nicht, dann sollen es doch die Regierungen so machen, kein Witz, wie Investmentbanken und sollen, obacht, Geld, das es gar nicht gibt, sich selbst leihen, um so mehr Schulden machen zu können, rät ein Finanzexperte. Früher hat man Hütchenspieler zu sowas gesagt. Na und, was ist? Ist er irgendwo? Und? Aber sitzt er in U-Haft? Nö, berät wahrscheinlich die Regierung. Ne? Toller Lernprozess. Ja,
Kompott Nummer 297, Wulf Diet. Hallo und herzlich willkommen zum 297. Kompott, den ich am heutigen grauen, angeblich foggigen und gerade eben ein bisschen miesigen Freitag, dem 23. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:47.
11:47, jawohl. Das Intro kommt aus der 46. Anstaltssendung, das ist die vorletzte gewesen, die im November, beziehungsweise ich glaube im November gab es zwei, der Hebel, ja. Da habe ich mir jetzt hier nichts hingeschrieben, was ich dazu noch so Spontanes hätte sagen wollen, deswegen sage ich da gar nichts Spontanes zu. Was ihr hier jetzt auf die Ohren kriegt, ist wieder der übliche Dreiteiler, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, inklusive Neuem von Mafia und Space. Und was ihr euch anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, ist dann Teil 3. Die Tech-Space-Mafia-Ecke, stimmt nicht, Tech-Mafia-Space, mit Fanboy-Neuigkeiten, Mafia-Neuigkeiten und sonstigem und natürlich Space. 9 Grad foggiger. Nö. Cool Greetings. Die 9 Grad, die Windschillen V8, Comfort Level V6. Der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 28 km/h aus dem Southwest. 55. Jawohl. Und nein, ich muss nicht in 5 Minuten an die Tropfen denken, das habe ich nämlich eben schon erledigt. So, dann hätten wir da erstmal Fanboy. iTunes Match ist nämlich letzten Freitag völlig unerwartet auch in Deutschland gestartet. Das war irgendwie das erste Mal, dass iTunes Match außerhalb von USA gestartet ist und Deutschland gehört also offensichtlich mit zu den Ländern, wo es dann kurz nach USA auftaucht. Ich habe das erstmal in der Kategorie, naja, das sieht mir noch ein bisschen sehr gerüchtig aus, versenkt. Aber ja, dann gab es eine iOutage, weil nämlich iTunes und iCloud so ein bisschen ausgefallen sind. Man konnte sich wohl irgendwie nicht mehr mit seiner Apple-ID anmelden. Da hat das dann dauernd irgendwie erzählt, die Apple-ID you entered couldn't be found or your password was incorrect. Please try again. So wild in die Landschaft vermutet, vielleicht haben ein bisschen sehr viele Leute Apples Authentifizierungsserver unter Last gesetzt, als sie iTunes Match gekauft haben. Ja, war dann allerdings irgendwie großes überall und tralali, hat sich aber relativ schnell auch wieder gelegt. Also, keine Ahnung, was da los war. Dann gibt es ein 501 Update, weil es gibt von Apple einen Build 9A406 von iOS 501, der mutmaßlich das SIM-PIN-Problem beheben soll auf dem iPhone 4S. Das wiederum wird einem allerdings nicht als Update angeboten, wenn man schon auf 501 ist, sondern der einzige Weg, wie ich jetzt auf mein 4S-iPhone ein entsprechendes oder dieses entsprechende Bild draufgenagelt bekäme, wäre, indem ich so bummelig 2 Stunden opfere und mal wirklich einen kompletten Restore inklusive OS neu einspielen mache. Weil iTunes sich dann nämlich hinsetzt und aus dem Netz die aktuelle Version runterholt. Wenn ich dazu nicht bereit bin, beziehungsweise es mich nicht so dolle beißt, kriege ich das Bild nicht. So, ich habe auch bei Apple nachgefragt, so dass der offizielle Weg, wenn ich das haben wollen würde, wäre, ich müsste halt einen harten Restore machen. So, was eben so Dunstkreis, also ich meine, ich habe mal beim 3G damals 3 Stunden gebraucht, aber so ein 4S ist ja ein ganzer Schwapp schneller. Aber es muss halt hinterher alle Daten noch wieder zurückspielen, inklusive aller Apps und allem. Und dazu bin ich irgendwie nicht bereit. Von daher, ja. Und warum das Ding jetzt auftaucht, ne, weil es ist irgendwie eine Nummer größer von der Bildnummer her als das, was wir alle vorher hatten. Klingt also, als wäre das ziemlich kurz nach der offiziellen 501-Version fertig geworden, die nächste Bild. Also entweder haben sie da irgendwo einen Nummernkreis freigehalten oder das Ding ist wirklich noch am selben Tag noch rausgefallen aus ihren Bildservern. Oder am nächsten Tag aller spätestens. Aber also warum das jetzt aufgeschlagen ist, das sieht danach aus, dass irgendwie das 4S in diverse andere Märkte noch mit reinkommt. Und wenn die Leute dann auf 501 updaten, da könnte denen dieses Bild dann angeboten werden. Na, beziehungsweise es könnte hier halt auch Leuten angeboten werden, die noch auf 5.0 waren. Bloß 5.0 hatte ja noch ein größeres Akkuproblem, von daher, nö. Warum sie das dann nicht 5.0.2 nennen? Naja, vermutlich, weil es nicht das löst, was 5.0.2 versprochen hätte, nämlich die Akkuproblematik. So, dann gab es zur GEMA-Geschichte auch noch eine Reaktion vom GEMA-Presse. Zu der iTunes-Match-Geschichte gab es das G-Match. Wie dann hier zum Beispiel, letzte Nacht auf Freitag, ist iTunes Match in Deutschland gestartet. Eine auf ein Jahr befristete Vereinbarung mit der GEMA hatte dies ermöglicht. Die Einigung wurde vorgestern Nacht getroffen. Innerhalb der ersten 12 Monate werden Erfahrungswerte hinsichtlich der Nutzung von iTunes Match gesammelt und die Vertragsbedingungen im Anschluss dann gegebenenfalls nachjustiert. Aufgrund der Vereinbarung werden die Musikurheber mit einer Pauschale pro Nutzer an den Umsätzen beteiligt. Also GEMA hat sich ausnahmsweise mal nicht einem innovativen Geschäftsmodell in den Weg gerollt, sondern hat das ausnahmsweise akzeptiert, dass man jetzt erstmal auf ein Jahr befristet guckt, was dann so die Vermutung aufbrachte, naja, Deutschland wird dann das erste Land in einem Jahr sein, wo iTunes Match hart wieder abgeschaltet wird. Ist zumindest so eine Vermutung, auf die man kommen könnte. Aber hey. Also die GEMA hat zumindest da erstaunlich kurzfristig genickt. So, dann gibt es noch ein Smiley-Patent, was Samsung jetzt im Rechtsstreit mit Apple ins Feld führt. Im Patentstreit zwischen dem Elektronikkonzern Samsung und Apple hat Samsung ein neues Aspekt ins Feld geführt. Es geht um das sogenannte Emoticon, das aus einem Doppelpunkt, einem Gedankenstrich und einer Klammer automatisch einen Smiley macht. Samsung hatte sich das Patent dafür vor rund 10 Jahren gesichert. Die beiden Uhren gehen übrigens unterschiedlich, fällt mir gerade auf. Laut der deutschen Presseagentur wirft Samsung Apple in einem Verfahren vor dem Mannheimer Landgericht vor, das Patent für das Emoticon und 5 weitere Patente verletzt zu haben. Der Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmern wird immer absurder. Und wie war das jetzt? Ist Apple auch nicht gelungen, die geringfügig geänderte Version vom Galaxy Tab in Deutschland verbieten zu lassen auf dem einstweiligen Weg? Weil die nun weit genug nicht mehr aussieht wie das iPad, meint zumindest das Gericht auf dem einstweiligen Verfahrensweg. Also ich meine, die Geschichte irgendwie wird sehr total absurd. Aber hey, also Samsung packt da jetzt irgendwie ein Smiley-Patent aus. Huibu. So, dann gibt es die Fortsetzografie, weil nämlich Steve Jobs Biografie könnte noch fortgesetzt werden, drohte Isaacson. Und zwar geht es da um alle Details zu Steve Jobs Tod. In einer Talkshow sagte Isaacson außerdem, dass er die 630 Seiten mit Kommentaren ergänzen könnte. Isaacson glaubt, Jobs Lebensgeschichte werde die Menschen noch in einem Jahrhundert beschäftigen. Nur ist dummerweise, gibt es ja fundiert die Meinung, dass Isaacson einfach schlicht die falsche Person war, weil der die technisch interessanteren Ecken überhaupt gar nicht betrachtet hat und dafür auch faktische Fehler, zwar, wenn ich so richtig mitgekriegt habe, keine großen Fehler, aber lauter Kleinigkeiten drin hat. So totaler Blödfug. Ja, aber hey, also ja. Der droht mit einer Fortsetzung. Dann gibt's Tragbassessoire. Nach Informationen des Beats-Blogs der New York Times hat Apple im Laufe des Jahres 2011 begonnen, am Körper tragbare Computer zu entwickeln. Ja, aber nicht im Laufe des Jahres 2011. So ein iPhone kann man schon länger am Körper tragen. Wenn auch die Frage, warum? Eine sehr kleine Gruppe an Mitarbeitern experimentiert angeblich mit Prototypen dieser Geräte, die beispielsweise iPhone-Informationen anzeigen. Ein weiteres Konzept sei ein am Handgelenk zu tragender iPod, der über Siri mit dem iPhone kommuniziere, schreibt die Zeitung. Ja, also ich meine, so ein als Armbanduhr tragbares Gerät gibt es schon, nennt sich Nano, wenn man die entsprechende Hülle dazu kauft. Ja, das haben sie doch irgendwie groß angekündigt dieses Jahr. Das war doch irgendwie die große Neuerung. Ja, und wir haben anerkannt, ja, dass ihr das Ding sowieso alle als Uhr benutzen wollt. Deswegen gibt es jetzt noch mehr Uhren. ja. Also da gibt es irgendwie so die Gerüchte, ja, ein ganz kleines Team würde dran arbeiten. Leute, wenn ein ganz kleines Team dran arbeitet, heißt erstmal, dass sich noch niemand sicher ist, dass da ein Produkt bei rauskommt. Ne, siehe Johnny Ive letztes Mal, ne, im Outro, so von wegen, ja, hier ist eine total dopey Idee. Und ja, die Ideen sind einfach mal totaler Blödfug manchmal. Das heißt noch nicht, dass da ein Produkt bei rauskommt. Das heißt erstmal nur, es gibt Leute, die machen sich da intensiv drüber Gedanken, ob sowas gehen könnte. Ja, also wenn man jetzt irgendwie, war das Isaacson? Also wenn man jedenfalls die Gerüchte richtig interpretiert, dann war das iPad als Idee vor dem iPhone da. Nur zu dem Zeitpunkt war halt die Technik noch nicht so weit, dass man so große Touchscreen-Displays mit ordentlicher Verarbeitung etc. pp. Rauslassen konnte. Weswegen Steve dann erstmal gesagt hat, okay, lasst uns das Ding verkleinern, machen wir doch mal ein Telefon. Und nehmen bei der Gelegenheit dann auch noch die Telefonindustrie auseinander. Ja. Und dann kam das iPad ja als die eigentliche Idee noch hinterher. Aber ja, dann gab es am 20., das müsste Dienstag, kommt das hin, nee, Montag, nein, Dienstag, ja, am 20. jedenfalls gab es dann das Problem, dass iOS bzw. iPhone OS 3.1.3 nicht mehr in den App Store kam, beziehungsweise kam schon, aber es gab dann irgendwelche komischen Fehler und man konnte nichts mehr runterladen, inklusive irgendwelcher Updates. Nun wäre das an sich nicht weiter problematisch, wenn irgendwie eine bestimmte Version einfach mal nicht kann. Nur dummerweise ist 3.1.3 ja das höchste Betriebssystem, was auf dem originalen iPhone und dem dazu passenden iPod Touch Platz findet. Und von daher gibt's da also, und da gab's da jetzt Leute, die konnten dann nicht mehr einkaufen im App Store. Beziehungsweise konnten auch keine Updates runterladen. Was aber ging, wenn man an einem Computer per iTunes Updates geladen hat oder eingekauft hat oder sonst was, dann ließ sich Software, die zumindest auf iOS 3 läuft, noch auf die Geräte raufschubsen. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegte, dass Apple da irgendwo, weil der ganze App Store ist ja irgendwie so ein Webding, da irgendwo was zerschossen hätte. Was dann die Frage aufwarf, ist das Absicht oder ist es ein Versehen? Wenn es ein Versehen ist, können sie es wieder rückgängig machen. Wenn es Absicht ist, wäre es vielleicht ganz nett, wenn sie es irgendwie offiziell verkünden würden, dass sie jetzt auch ganz offiziell gar keinen Support mehr für die Software machen. Das ist dann aber ein Stückchen später restauriert worden, nämlich hier am 21. 1.53 Uhr ist es mir im Feedreader begegnet. Also gerade mal irgendwie einen Tag später. So. Genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Dann gibt es Neues von der Mafia. Der EU-Agrakta, weil nämlich der ohne weitere Aussprache die Landwirtschaftsminister in Brüssel im Agrar- und Fischereirat am Freitag das umstrittene Antipiraterieabkommen ACTA abgenickt haben. Für die Bundesregierung nahm Ministerin Trulse Aigner an dem Treffen teil. Verbraucherschutz, ja? ACTA ist Verbraucherschutz, Frau Aigner. Sagen Sie mal, haben Sie sich eigentlich mal durchgelesen, was Sie da befürwortet haben? Wetten das nicht? Na, also, Aigner, die soll noch mal kommen und irgendwelche Scheiße labern. Aber hey, also da haben jedenfalls die da das Ding beschieden, was aber erstmal noch nichts heißt, weil das EU-Parlament muss ja noch nicken, bevor es in Kraft treten kann in der EU. Ja, plus, da ist halt immer noch der große Brüller, dass wenn doch ACTA angeblich überhaupt gar keine Änderungen an den EU-Regelungen erfordern würde, mir immer noch kein Grund auf- oder eingefallen ist, warum zum Fick man dann in der EU ACTA haben wollen würde. Wenn es doch nichts ändert, wozu ist es dann da? Na, weil es nämlich doch etwas ändern wird. Ich habe nur keine Ahnung, was. Weil da zeigt keiner groß drauf. Ja, aber also, ja, Aigner stellt sich nochmal irgendwie als Verbraucherschutz hin. Haha, selten so gelacht. So, dann Kino.Tourteil. Ich und meine Überschriften. Das Amtsgericht Leipzig hat am Donnerstag einen Mitarbeiter des von den Behörden stillgelegten Streamingportals Kino.to zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen soll geständig von Juni 2009 bis Juli 2011 urheberrechtlich geschütztes Material auf verschiedene Server hochgeladen zu haben, teilte die Gesellschaft zur Verfolgung Unschuldiger von Urheberrechten am Freitag in Berlin mit. Wegen gemeinschaftlich begangener gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzungen sei der Uploader zu einem Jahr und 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dem Den Verurteilten wurde vorgeworfen, über tausende Dienste mit urheberrechtlich geschützten Inhalten auf verschiedene, tausende Dateien mit urheberrechtlich geschützten Inhalten auf verschiedene File-Hoster hochgeladen zu haben. Dabei soll es sich überwiegend um vollständige TV-Serien gehandelt haben. Damit habe der Mann in 2 Jahren über 12.000 Euro erwirtschaftet. Der hat Sachen hochgeladen, aber hochladen alleine bringt noch kein Geld. Also irgendwo ist die Darstellung verkürzt. Sehr ungeehrte GVU, heißt es in der Mitteilung der GVU weiter. Damit der Verurteilte hat laut Staatsanwaltschaft pro Raubkopie nur sehr wenig verdient, gerade einmal 10 Cent. Der Hauptadministrator habe dagegen jährlich im 6-stelligen Bereich verdiente, der Mann sei an der Spitze sogar im Millionenbereich. In der Begründung der Strafzumessung betonte der Richter, der Angeklagte sei nur ein kleiner untergeordneter Teilnehmer im System Kino.to gewesen. Daher müsse seine Strafe niedriger ausfallen als die eines Administrators, der Hauptadmin des illegalen Portals, war in der vergangenen Woche zu einer 3-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zuvor war ein weiterer Mitarbeiter des Portals zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Blablab. Na, also, da hat die GVU sich dann gebrüstet mit der Raubmordkopierer. Nein, in Wirklichkeit ist es doch ein Raubmordkopier, Terroristenvergewaltiger. So, dann gibt's FilterTube, weil auch bei Heise ist es immer aufgeschlagen. Der umstrittene Copyright-Filter von YouTube sorgt weiter für Verwirrung. So hat Universal Musik in einem Rechtsstreit mit dem Share-Hoster Mega Upload nun in einer Gerichtseingabe eingeräumt, dass die Sperrvereinbarung mit der Google-Tochter deutlich weitergehen als bislang bekannt. Weswegen nämlich dieses Nehmt das da weg gar kein klassischer DMCA-Verstoß war, weil sie sich gar nicht auf DMCA berufen haben. Witz an der Sache war, dass YouTube dann hinterher meinte, ja Moment, das steht da zwar nicht drin, aber die dürfen trotzdem nur Sachen flaggen, die urheberrechtlich ihnen gehören, wo sie die Rechte dran halten. Und dass sie an dem Mega-Upload-Dingsbums irgendwelche Rechte halten würden, das darf zumindest fundiert bezweifelt werden. Ja, aber hey. In den USA sei es damit nicht nötig, die Heruntername eines Videos auf Basis des Digital Millennium Copyright Acts, DMCA, zu beantragen, erklärte das Plattenlabel. Vielmehr erlaube die bislang geheim gehaltene Verabredung mit musikunterlegter Aufnahmen auch auf Basis einer Reihe anderer vertraglich spezifizierter Kriterien entfernen zu lassen, die nicht auf die Verletzung von Urheberrechten der Firma beschränkt seien. Plus Mega-Upload. Da steckt Kimble, Kim Schmitz, alias, wie er sich jetzt nennt, Kim.com hinter. Oder anders so zurück. Aber hey, also ne, wenn die tatsächlich alle Rechte an dem Videoding erworben haben per Vertrag, müssen die hier rumstehen und Geräusche machen? Wenn die da tatsächlich alle Rechte erworben haben an dem Ding, dann hat Universalmusik da seine Füße still zu halten. Na? Aber was diese Geschichte sehr schön zeigt, ist, was passiert, wenn in USA die Content-Mafia per SOPA oder PIPA oder wie immer das Gesetz dann heißen mag, Zensur ausüben darf. Was dann nämlich passieren wird, ist, dass so Dinge wie dieses Video da, das mögen wir nicht, das muss weg, noch häufiger passieren werden. Mit noch mehr Inhalten, an denen die Content-Mafia gar keine Rechte hält. Von denen sie aber meint, dass ihr die irgendwie nicht gefallen. Ja, von daher, ja. Im Fall des Megasongs versicherte der Sharehoster alle Rechte für die Mitwirkung der Künstler eingekauft zu haben. Er verklagte Universal Musik in den USA auf Schadensersatz wegen Eingriff in die freie Meinungsäußerung. Das Label will davon aber nichts wissen. Es erklärte allein, das von YouTube bereitgestellte System zum Content Management benutzt zu haben und verwies auf die erwähnten über die in den USA verbrieften Copyright-Schutzrechte hinausgehenden Filtermöglichkeiten. Das wiederum will YouTube nichts wissen. YouTube schaltete den umstrittenen Clip zunächst am Mittwoch wieder frei und erklärte am Freitag, dass Universal Music das Copyright-Sperrsystem missbraucht habe. Unsere Partner dürfen keine Videos herunternehmen lassen, wenn ihre Rechte nicht betroffen sind oder es sich um Live-Auftritte von Künstlern handelt, mit denen sie exklusive Verwertungsvereinbarungen haben, zitierte Wired. Oder anders ausgedrückt, ups, Universal Music, also eigentlich würde man jetzt erwarten, dass YouTube Universal den Zugang wegnimmt. Na, weil, also ich meine, hier mindestens so weit wie 3 Strikes wäre da mal ganz dringend angemessen. Aber ja, so, am Montag ist mir dann Raub-Sopa in die Finger gefallen, weil Torrent-Freak nämlich immer noch weiter guckt nach, da gibt es irgendwie so eine Seite youhavedownloaded.com, die so ein bisschen Blick auf von wo, beziehungsweise von der IP-Adresse Quietsch, was wurde denn so bei BitTorrent herniedergeladen? Und da taucht dann unter anderem die Recording Industry of America auf. Mit IP-Adressen, die laut Whois definitiv ihnen zugeordnet sind. Und die Antwort von Recording Industry of America auf die Vorwürfe, dass aus ihrem Netz Leute urheberrechtlich relevantes Material herniedergeladen hätten, war: Nein, das waren gar nicht wir. Das muss ein Versehen sein, das muss eine Adresse sein, die ist nur so ähnlich wie Bullshit. Das sind Adressen, die euch gehören. Wenn irgendjemand über eure Adressen Zeug runterlädt, na, das ist genauso wie hier da die Three Strikes Scheiße. Wenn irgendjemand bei einer Familie zu Besuch ist und da Raubmord kopiert, dann wird die Familie dafür bestraft. Liebe Recording Industry of Ameribla, wenn irgendjemand bei euch illegal Raub kopiert, dann werdet ihr dafür bestraft. Das ist das, was ihr die ganze Zeit fordert. Jetzt schluckt eure eigene Medizin gefälligst. Oder haltet in Zukunft die Fresse. Ja, letzteres wäre natürlich lustiger. So, nebenbei vom Élysée-Palast hat man da noch nichts gehört. Die sind ja auch dabei erwischt worden, dass eine IP-Adresse von denen aufschlug. Das Amtsgericht München hat dann übrigens mal eine lustige Beweislastumkehr in File-Sharing-Verfahren beschlossen. Da geht es darum, dass eine Rentnerin, die zu dem Zeitpunkt weder einen Computer noch einen WLAN-Router hatte, angeblich über ihre IP-Adresse irgendwas runtergeladen oder hochgeladen haben soll. Und das Amtsgericht München ist der Meinung, das reicht ja völlig aus, wenn da die Content-Mafia behauptet, die Frau hätte irgendwas runter oder hoch oder was weiß ich nicht geladen, auch wenn sie das überhaupt gar nicht getan haben kann und über ihre IP-Adresse, die sie sowieso nicht benutzt hat, auch niemand es getan haben kann. Oder anders ausgedrückt, hä? Okay. So, dann gibt es die ACTA-Prüfung, weil nämlich Europaabgeordnete von Grünen und Liberalen sich am Dienstag im Rechtsausschuss des Europaparlaments entschieden dafür ausgesprochen haben, das umstrittene Antipiraterieabkommen ACTA vom Europäischen Gerichtshof EuGH überprüfen zu lassen. In zuvor veröffentlichten Stellungnahmen des Rechtsdienstes des Parlaments heißt es, das Abkommen enthalte offenbar keine Verpflichtung, die offen im Widerspruch zu den Grundrechten stehe. Vielmehr gäbe es einige Schutzklauseln. Grüne und Liberale wollen das nun vom EuGH genau geprüft haben. Und da meint dann die Berichterstatterin Marielle Gallo, dass aber durch die Anrufung des EuGH 2 Jahre Zeit verloren gehen würden. Verloren wofür? Frau Gallo, können Sie nicht darlegen, was jetzt die großen Vorteile von ACTA sind, wenn sich doch angeblich überhaupt nichts ändert? Warum sollte man es denn haben wollen? Was gewinnen wir dadurch? Wenn Sie das nicht darlegen können oder nicht die Abgeordneten von überzeugt kriegen, dann nehmen Sie doch einfach zur Kenntnis, dass erst das Gericht gefragt wird und nicht erst beschlossen wird und dann das Gericht befragt wird. 15. Na, also ich weiß auch nicht, was das werden soll, wenn es fertig ist. Nachdem in der vergangenen Woche der Fischereirat das Abkommen durchgewunken hatte, Fischereirat, ne, also als ob irgendwie der Fischereirat jetzt das qualifizierte Gremium wäre. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn jemand behaupten würde, unsere Minister hätten irgendwie Ahnung von dem, was sie tun, weil, nun ja, also es ist ja einigermaßen offensichtlich, dass sie das nicht haben, ne? Wo war ich? Lief am Dienstag mit der ersten Aussprache der Ratifizierungsprozess im Europäischen Parlament an. Ohne Zustimmung des Parlaments würde der Beitritt der EU zu dem umstrittenen Abkommen scheitern, weil ACTA auch strafrechtliche Maßnahmen gegen Fälschungen, Urheberrechts- und Markenrechtsverletzungen vorsieht, müssen alle 27 Mitgliedstaaten das Abkommen zudem unterzeichnen und ratifizieren. Nicht einig sind sich die Experten allerdings, welche Konsequenzen ein Nein einzelner Mitgliedstaaten hätte. Eine Sprecherin der Kommission teilte mit, der strafrechtliche nicht relevante, umfangreichere Teil des Abkommens gelte auch für einzelne Mitglieder, die das Gesamtpaket nicht ratifizieren. Die Bundesregierung plant nach Angaben des Bundesjustizministeriums, das Abkommen Anfang 2012 zu zeichnen. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss vom 30. November und die Ratsentscheidung der vergangenen Woche hätten den Weg dafür geebnet. Oder anders ausgedrückt, ja, unsere Regierung will uns in den Rücken fallen. Nicht, dass das irgendwen überrascht. Vor allen Dingen müssen sie das schnell machen, bevor die Regierung offiziell geplatzt ist. Weil auch das steht ja immer noch zu vermuten. Wobei ich davon ausgehe, dass die FDP so doll an die Macht sich klammert, dass sie in den Teufel tun wird, die Regierung aufzugeben. Weil die genau wissen, nach einer Neuwahl, die übrigens verfassungsrechtlich angreifbar ist wegen nicht gültigem Wahlrecht. Aber nach einer Neuwahl kann man davon ausgehen, dass die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Na, also wenn um 12 am Wahlsonntag Herr Rösler sich vor die Presse stellt und das verkündet. So, wo war ich? Voraussetzung für die notwendige Ratifizierung. Ratifikation sei dann aber in der EU die Zustimmung des Europäischen Parlaments und in Deutschland ein sogenanntes Vertragsgesetz, das vom Bundestag und Bundesrat zu beschließen ist, erläuterte ein Sprecher des Ministeriums. Es ist geplant, nach der Zeichnung zeitnah einen Entwurf für ein Vertragsgesetz vorzulegen. Wir nicken alle. Natürlich nicken die. In Europa ist ACTA nach Ansicht der Kritiker trotzdem noch nicht ganz durch. Bürgerrechtsorganisationen in den USA setzen auf die anstehenden Verfahren in Europa, sagte Ante Wessels von der Organisation FFII, die ihre eigene Analyse der Einlassungen des Rechtsdienstes lieferte. Die US-Regierung hatte das Abkommen als exekutive Angelegenheit behandelt und mit der Unterzeichnung weitere demokratische Gegenmaßnahmen unterbunden. Na, change we can believe in. Natürlich nicht. Zur Frage, wann die USA das Abkommen abschließend ratifizieren werde, gab das zuständige Büro des US-Handelsbeauftragten keine Antwort, weil wo kämen wir auch hin, wenn die antworten würden? So, dann gab es gestern nochmal den RIA-Blub. Aber das hatte ich eben schon, ne? RIAA-Spokesman Jonathan Lamy had an explanation for that. That implies that a third-party vendor was responsible for the downloads. Those partial IP addresses are similar to a block of addresses assigned to RIAA. However, those addresses are used by a third-party vendor to serve up our public website. As I said earlier, they are not used by RIAA staff to access the internet. Das ist völlig wurscht egal, euch gehören die Adressen. Wenn darüber Raubmord kopiert wird, seid ihr verantwortlich. Wer sollen sonst verantwortlich sein, wenn nicht ihr?
Wir wollen das nicht, aber wir wissen auch nicht, wer es war.
Ja, dann seid ihr ja doch verantwortlich. Aha. Umgekehrt geht ihr genauso vor, also bitte.
Liebe RIAA, schluck deine beschissene Medizin. Aber zackig, sonst wird sie dir mit Gewalt eingeworfen.
Na, also, ja. Die behaupten, sie waren es nicht. Hatte ich aber schon. So, dann gibt es die Bundeswolke. Da hat Fefe was Lustiges ausgegraben. Das ist mir da gar nicht aufgefallen gewesen.
OMG, die Schmerzen. Friedrich will eine Bundescloud aufbauen. Wer vor Schmerzen nicht schon das Browserfenster geschlossen hat, der tut es vielleicht angesichts der Begründung.
Der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich treibt den Bau einer Bundescloud voran, damit sensible Regierungs- und Unternehmensdaten nicht bei US-Behörden landen. Aber abgeschnorchelte Daten, siehe Landshut, sind völlig in Ordnung, wenn die in den USA landen? Na, nochmal von Hinterkopf. Herr Friedrich, irgendwas riecht hier komisch. Noch am Start? Einen habe ich noch. Ratet mal, wer das machen soll. Kommt ihr nie drauf. Doch, doch. Die Regierung, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI und die Deutsche Telekom hätten in den vergangenen Wochen bereits miteinander gesprochen, heißt es aus Kreisen von T-Systems, der IT-Sparte der Telekom. Mensch, da wird das mindestens ein so großer Erfolg wie, wie heißt das Ding mit der Maut?
Ja, also mindestens genauso ein großer Erfolg. Eher noch mehr.
So, Heise hat die Wolke dann auch. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröhrig, CSU, plant nach einem Bericht der Wirtschaftswoche den Aufbau einer Bundeskloot. Das wird man ja nicht Englisch aussprechen, der Mann kann ja gar kein Englisch. Die strengen Sicherheitsvorschriften unterliegen und sich damit auch Zwischenspeichern vertraulicher Dokumente eignen soll. Damit will Friedrich laut dem Bericht Kloot-Dienste für Regierung, Behörden und Unternehmen attraktiver machen. Die Regierung hat sich den Angaben zufolge während der vergangenen Wochen bereits mehrfach mit der Telekom-Tochter T-Systems und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI an einen Tisch gesetzt, um eine Lösung zu erarbeiten. Laut dem Bericht, der sich auf eine Quelle bei T-Systems beruft, soll das BSI nun exakte Schutzprofile erarbeiten. Und wofür das gut ist, haben wir ja schließlich bei so Dingen wie den Wahlcomputern und dem Wahlstift gesehen. Nämlich dafür, dass man auf dem Papier so tun kann, als wäre es sicher, ohne dass auch nur irgendjemand geprüft hat, ob es sicher ist, weil alles, was ja geprüft wird für irgendwelche Schutzprofile, ist, ob man denn irgendwelche Bürokratie rumliegen hat. Ob man bürokratische Verfahren hat, mit irgendetwas umzugehen. Und wenn man die bürokratischen Verfahren hat, dann sind die Sachen ja sicher, weil per Definition Bürokratie immer sicher ist. Anhand dieser soll das BSI künftig auch Anbieter von Cloud-Speicherlösungen zertifizieren. Sollen Unternehmen auf den ersten Blick feststellen können, ob ein Anbieter den staatlichen Sicherheitsempfehlungen Folge leistet. Ein Eckpunktepapier mit dem Schwerpunkt Cloud-Computing hatte das BSI bereits im Mai dieses Jahres erarbeitet. Problematisch ist bislang vor allem, dass viele Anbieter von Cloud-Speicher in den USA beheimatet sind. Und da darf dann ja die US-Regierung überall rumschnorcheln, wenn sie Bock drauf hat. Oder anders ausgedrückt, im Moment gibt es keine Cloud, wo die Daten nicht mindestens bei der US-Regierung landen können. Bei einer Bundescloud kann man allerdings davon ausgehen, dass der Bundesinnenvollidiot dann trotzdem in allen Dokumenten rumschnorcheln können will, beziehungsweise irgendwelche Geheimdienste da halt rumschnorcheln werden. Das ist genauso wie bei DE-Mail. Ich gehe davon aus, dass da Hintertüren gleich mit vorgesehen sind. Na, weil es kann doch nicht sein, dass, und die Bedarfsträger brauchen doch, aller spätestens, wenn sie sich irgendeinen Terroristen aus dem Arsch ziehen, dann haben sie auch eine Begründung. Von daher, ja. Gab es hier am Dienstag. Dann gibt es Türfunk, weil nämlich der Aufbau des digitalen Funknetzes für die Thüringer Polizei sich weiter verzögert. Das operative Netz solle nun Mitte 2013 im ganzen Land in Betrieb gehen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums und bestätigte einen Bericht des MDR Thüringen. Das Netz solle damit 2 Monate später einsatzbereit sein als zuletzt geplant. Und die ursprüngliche Planung? Schade, steht hier nicht. Ich gehe mal davon aus, die ursprüngliche Planung war, dass es alles schon hätte funktionieren sollen. Dann ist AT und T-Mobile beendet. Das gab es bei FutureZone am Montag früh noch eine Meldung, die noch nur eine Pause bei den Verhandlungen andeutete. Aber aus der Pause ist dann ein offizielles Okay, wir lassen sein geworden. Also AT&T wird sich jetzt nicht in USA mit T-Mobile zusammenschmeißen und wird jetzt dafür die gigantische Summe von 4 Billion, was irgendwie Milliarden sind, US-Dollar auf den Tisch legen. Oder anders ausgedrückt, ouch. Da ist also mal locker nichts draus geworden. Über das Warum, so richtig viel habe ich da nicht gelesen, aber es war so ungefähr jeder dagegen, der irgendwie den US-Markt im Blick hatte. Weil, nun ja, also T-Mobile ist der 4. große Anbieter und der 2. GSM-Anbieter nach AT&T. Und ja, wenn die sich dann zusammenschmeißen, dann gibt es ja nur noch einen GSM-Anbieter in ganz USA. Und das hat dann irgendwie keine besonders förderlichen Wirkungen auf den Markt. Und deswegen ist die ganze Geschichte gegessen. Huch! So, dann gibt's Hochschulversagen, weil nämlich auch der Start des zentralen Zulassungsverfahrens für die deutschen Hochschulen erneut abgesagt werden musste. Ursprünglich sollte dieses dialogorientierte Serviceverfahren DOSV die zulassungsbeschränkten Studienplätze bereits für das jetzt laufende Wintersemester 2011-12 verteilen. Im April dieses Jahres zog die zuständige Stiftung für Hochschulzulassung jedoch erstmals die Notbremse, da es keine funktionierende Anbindung der Zentralen vom Bund mit 15 Millionen Euro finanzierten Software an die lokalen Programme gab. Ups. Ja, und gab es dann einen Zeitplan, dass das System dann im nächsten Wintersemester an den Start gehen soll, aber das wird jetzt doch eher doch nichts. Ups. Na, also wenn die Bundescloud genauso ein Erfolg wird wie hier Troll Collect oder das Ding, viel Spaß damit. Dann rechne ich mal damit, dass in 10 Jahren dann mal irgendwas erstmals vielleicht funktionstaugliches rumliegen könnte. Da gibt es eine Saudi-Investition, weil nämlich der saudische Prinz Al-Walid bin Talal $300 Millionen in Twitter investiert hat. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, Moment, die kriegen da jetzt 300 Millionen in den Arsch geblasen und sind immer noch nicht profitabel? Also irgendwas ist bei denen auch noch nicht hübsch. Ja, aber die kriegen nochmal Geld, wegen da nimmt. Saab kriegt übrigens kein Geld mehr, sondern ist pleite, hat nämlich Insolvenz beantragt. Teilte ein schwedisches Gericht mit, wegen hoher Schulden liegt die Produktion bei Saab seit Monaten still. Ein chinesisches Unternehmen wollte den schwedischen Autobauer übernehmen. Dies wurde jedoch vom US-Konzern General Motors verhindert, der Saab zwar Anfang vergangenen Jahres verkauft hatte, aber weiterhin über Lizenzrechte verfügt und damit Saab in die Pleite geschoben hat. Herzlichen Dank, General Motors. Alle Beschäftigten von Saab werden Ihnen dafür danken. Dann ist in Österreich ein ISP verschwunden, was irgendwie die Büros der unter verschiedenen Namen firmierenden MiWave, MyWave-Gruppe, dürfen schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr besetzt gewesen sein. Aufgefallen ist es jetzt dadurch, dass irgendwelche Funkfrequenzen plötzlich still wurden. Dass da irgendwelches Equipment abgeschaltet wurde. Vorher hat es halt keiner gemerkt. Weil, ich meine, wenn da keiner im Büro sitzt, ist mir doch Hupe, solange die Technik funktioniert. Ja, wäre dann noch die spannende Frage, an wen ging denn eigentlich das Geld in den letzten Wochen, Monaten, was da irgendwer bezahlt hat. Ja, also ich meine, DevNull nimmt Geld auch gerne entgegen, aber da kommen eigentlich keine Leistungen raus. Von daher, huch. Dann gab es am Dienstag Googlet, weil nämlich Google in den nächsten 6 Monaten ein Tablettgerät auf den Markt bringen wollte, hat Erik Schmidt verkündet, der berühmt dafür ist, dass alles, was er sagt, immer wahr wird, beziehungsweise ist. Oder anders ausgedrückt, wartet noch ein halbes Jahr, dann kommt irgendwie von Google ein offizielles Tablett. Ja, das wird dann ein großer Erfolg und wird dem iPad sowas von den Markt abgraben, weil es konkurrieren kann mit dem iPad 0. Hüstel. Dann gibt es einen 0D-Fehler in 64-Bit Windows 7. Und zwar gibt es da Derzeit zwar nur einen Exploit, der zum Absturz führt, aber ein Speicherfehler in der Systemdatei Win32K-Sys lässt sich etwa durch den Aufruf einer speziell präparierten HTML-Datei mit der Safari provozieren. Und da kann man dann irgendwie crashen und mutmaßlich, wenn es da schon einen Absturz gibt, könnte es sein, dass, wenn man das Ding richtig bepuschelt, man vielleicht auch noch kurze Ausführungen bringen kann, vielleicht sogar mit Adminrechten oder anders ausgedrückt, ups. Microsoft hat dann auch bestätigt, ja, da gibt es ein Problem und da müssen wir wohl mal. So, Neues vom Space. Da gibt es erstmal zwei Planeten, die da jetzt entdeckt wurden, die Erdgröße hätten und die nicht in Erdorbit sind. Also nicht hier auf der Erdbahn rumschwirren, sondern das Kepler-Instrument hat dann da also noch zwei Planeten entdeckt. Die sind zwar erdgroß, liegen aber nicht in der habitablen Zone rund um ihre Sonne. Oder anders ausgedrückt, die Größe würde zwar zu uns passen, aber ihre Umlaufbahn passt nicht. Von daher kann man davon ausgehen, dass es da eher keine Lebensformen geben könnte. Aber hey, immerhin, sie haben da was gefunden. Dann ist Soyuz TMA-03M am Mittwoch gestartet. Ah, Peng-Peng-Schuhe. Und zwar ist das die zweite Hälfte der 6-Personen-Besatzung der ISS. Die erste Hälfte war ja vor einigen Wochen schon gestartet und hier ist jetzt die zweite Hälfte unterwegs nach oben. Da sind ein Niederländer, ein Russe und ein US-Amerikaner an Bord. Und Plan ist, dass sie heute am Freitag an der ISS ankommen und dann Weihnachten oben verbringen können. Ja, vor allen Dingen können sie dann aus ihren blöden Raumanzügen raus und haben wieder ein bisschen Platz. Dann gibt es die GEZ-Schränkung. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat nämlich die Befreiung von Rundfunkgebühren für Menschen mit geringem Einkommen erweitert. Nach der heute veröffentlichten Entscheidung, heute wie gestern, dürfen die Gebühren künftig nur noch in der Höhe erhoben werden, dass das gesetzlich festgelegte Minimum erhalten bleibt. Scherz an der Sache ist nämlich, dass wenn man zu Hartz IV auch noch irgendwie ein bisschen Geld dazu hatte, man bisher plötzlich die volle GEZ-Bür bezahlen musste, was dann dazu führte, dass man unter Umständen dann weniger Geld als ein Hartz IV-Empfänger hatte, der aber sich ja von der GEZ-Bür komplett befreien kann. Und da hat jetzt das BVFG geurteilt, Moment, mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz passt das mal so gar nicht zusammen. Also die GEZ-Bür darf maximal so hoch sein, dass man immer noch das zum Leben mindestens erforderliche Minimum für sich hat. Wo ich jetzt noch drauf warte, ist, dass das BVFG sich auch mal damit befasst, ob denn Sanktionen, die unter das nötige Minimum runter die Bezahlung drücken, zulässig sind. Aber ja. Dann gab es auch noch gestern vom LHC die Meldung, dass sie übrigens ein neues Boson mit dem Namen Chi-B, Klammer auf 3P, Klammer zu, gefunden hätten. Das wäre ein more excited state of Chi particles already observed during collisions and is comprised of beauty quark and a beauty anti-quark bound together. Und anders ausgedrückt, ja, jetzt ist da irgendwie ein Partikel gefunden worden. Das ist allerdings irgendwie nicht so der große Brüller. Es ist nicht der Onkel Higgs, auf den wir alle noch warten. Aber immerhin, sie haben da was Neues gefunden. 11.30 Uhr. 35 Minuten habe ich schon und deswegen kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt hier wieder Opened Paradise mit dem 5. Titel aus dem Album Occult. Der heißt Opened Paradise, ist 3 Minuten 19 lang, gefunden bei Magnatune. Damals, als man bei Magnatune noch finden und runterladen konnte. Gefolgt ist das Ganze dann von Symphony of Science, Onward to the Edge. 3 Minuten 33 ist das lang, habe ich im großen, weiten Internet gefunden. Ich glaube, da bin ich irgendwann mal via irgendwas YouTubeiges drüber gefallen und dann auf deren Internetseite drauf gestoßen, dass man da auch offiziell MP3-Dateien runterladen kann. Ich muss mir ja gar nicht die Videos schnappen und da das Audio rausprökeln. Zis. So, genau. Und dann kann ich mal gucken, ob hier alles grün ist. Das sieht aber glatt so aus. Achso, ein Augen-Update kann ich noch fallen lassen. Ich war diese Woche natürlich zum Augen-Nachkontrolltermin, habe dann auch mal mein Matschauge da hingetragen. Die Matschaugigkeit ist völlig in Ordnung, das ist nichts Anormales. Und der komische schwarze Punkt, der da in dem Auge auftaucht, ja, das sind Pigmente. Das ist auch in Ordnung, ist sogar im Entlassungsbrief dokumentiert, dass da Pigmente rumliegen. Und dann ist ausgedrückt, meine Linse hat Pigmente drauf. Ich hoffe mal, dass die nicht da auf dem Teil von der Linse sind, der dann noch drinnen bleibt, wenn die Linse gewechselt wird. Und zum Linsenwechseltermin hat die Ärztin sich auch mal einen Zeitpunkt abringen lassen und meinte nämlich so, ja, im Frühjahr würde sie mich zum Krankenhaus schicken wollen deswegen. Oder dann ist ausgedrückt, es sieht nicht danach aus, dass ich nächstes Jahr ohne Augen-OP davon komme. Nun ja, so, genau, und dann sage ich Ihnen Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell, naja gut, jetzt in nicht mehr ganz einer Woche nochmal wieder was aufnehmen könnte. Weil es gibt da so das Ziel, ich will mit 300 ins neue Jahr starten. Und da kommt er selber drauf, dass das noch nicht ganz 300 ist, wenn ich jetzt dann nächste Woche erst wieder einen Podcast mache, sondern da gibt es jetzt in der Planung, vom Chaos Communication Kongress oder zum Chaos Communication Kongress, eventuell möglicherweise. Wenn mir da allerdings nicht genug Material zusammenkommt, dann werde ich euch mit einem durch die Stadt wandern mit Audioaufnahmegerät abspeisen müssen. Gefolgt von, da gibt es noch einen Jahresrückblick. Das ist dann die 299 und dann kann ich mit der Folge 300 ins neue Jahr starten. In diesem Sinne drohe ich damit, dass die nächste Woche interessant werden könnte. Für mich auch, weil so viel Aufnahmezeugs habe ich sonst nicht. Aber ja, und dann könnt ihr mich jedenfalls wieder mit Feedback bewerfen, indem ihr zum Beispiel bei Twitter @comport anschreibt. Das krieg ich mit. Im compiblog.de comport 297 Teil 3 einen Kommentar einstellt oder eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt oder mich bei Google Plus erwähnt. Und dann sage ich viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
These signposts. One of them was first leaving Earth. The next one is hanging out on the moon. What's next? The planets.
Onward to the edge.
We're moving
onward to the edge.
Hey.
here we are together, this fragile little world, this fragile little world. Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile little world.
This is our sun, just another star in a sea of stars, the heart of the solar system. Just another star in a sea of stars. Mercury is the closest planet. This tortured piece of rock has been stripped naked.
The moon has a sky, it has a horizon. It's another world. It's got Earth in the sky, just the way we have the moon in the sky. Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile little world. We're not the only world to think about. World's unknown. We're not the only world to think about. Think about world's unknown.
There is a powerful recognition that stirs within us. When we see our own little blue ocean planet in the skies of other worlds. A powerful recognition that stirs within us. When we see our own little blue ocean planet in the skies of other worlds. The Saturn system offers splendor beyond compare because of its rings and very diverse moons.
These are no longer abstractions. These are worlds. Maybe there's life there. They've changed how we think about Earth.
A mote of dust suspended in a sunbeam. The pale blue dot.
Onward to the edge. We're moving onward to the edge. Here we are together. This fragile little world. Onward to the edge, we're moving onward to the edge. Here we are together, this fragile little world. We're not the only world to think about. World's unknown. We're not the only world to think about. Think about world's unknown.
The laws of nature create vastly different worlds with the tiniest changes.
When I reach for the edge of the universe, I do so knowing that along some paths of cosmic discovery, there are times when, at least for now, one must be content to love the questions themselves.